Herr, du hast uns eingeladen, wir sind hier. Du willst zu uns reden, hilf uns zu hören, sende deinen Heiligen Geist und segne an uns dein Wort. Es gibt ja immer wieder im Leben die Entscheidung zu treffen, behalte ich das oder kann das weg? Besonders nach Weihnachten, da hat man jede Menge Lebensmittel, wo man denkt, ich schaffe ich nicht mehr, was davon tue ich in den Kühlschrank oder friere es ein und was davon sage ich, ach komm. Man hat einen Haufen Geschenke bekommen, was davon stellt man erstmal hin, falls die Tante nochmal vorbeikommt, was davon will man wirklich behalten und was davon fliegt weg. Manche Leute machen das, wie das bei der Familie Seltmann seit Generationen üblich ist. Da gibt es direkt im Schrank ein Geschenkfach. Da kommt alles das rein. Und meine Mutter, die war besonders der Weltmeister darin, auch Dinge zu verschenken, wo man sich beim besten Fall nicht vorstellen konnte, wer das noch haben möchte. Noch so ein Punkt ist, wenn man umzieht. Wenn man umzieht, das ist eine gute Gelegenheit, da nimmt man alles in der Hand. Und da hat man ja auch die Hürde. Schleppe ich das jetzt zum Umzugsauto, räume ich das in der neuen Wohnung wieder ein? Oder fliegt das gleich weg? Ein Umzug ist die einzige Möglichkeit, vor dem Tod den ganzen Krempel loszuwerden. Ja, und dann ist es nochmal, wenn man älter wird. Ich habe das bei vielen alten Leuten erlebt, dass die alles versucht haben loszuwerden. Auch Geschenke, die wir vor Jahren bekommen haben, wieder zurückzugeben. Hier, ihr habt vielleicht Verwendung dafür. Ich will das jetzt nicht länger aufheben, weil man merkt, ich kann das ja doch alles nicht mitnehmen. Und je mehr ich jetzt schon loswerde, umso mehr entlastet mich das. Wir haben schon im Zusammenhang des ersten Thessalonicher Briefes die Jahreslosung gehört für das neue Jahr. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Übrigens nach der Einheitsübersetzung, bei Luther findet man diese Formulierung so nicht. Prüfet alles und behaltet das Gute. Also bei Luther klingt es ähnlich, aber nicht genau der Wortlaut. Prüfet alles und behaltet das Gute. Ja, Paulus meint nicht die Weihnachtsgeschenke, die man bekommen hat. Er meint auch nicht, den Spielschrank mal durchzugucken, was kann weg, was ist nicht gut, vielleicht sogar für die Kinder und was behalten wir. Er redet auch nicht von unserem Boden oder vom Keller, der mal zu entrümpeln ist, sondern er redet über die Frage, was ist für die Gemeinde gut, was ist für den einzelnen Christen gut, was ist für das Reich Gottes und gut, was baut das Reich Gottes auf, und zerstört es nicht. Was ist das Gute, das wir behalten sollen und wie prüfen wir das? Der Paulus könnte es ja auch anders machen. Da könnte er einfach mal aufzählen und sagen, das und das und das ist gut, das behaltet, das macht, das praktiziert und das fliegt weg, das dürfen Christen nicht machen. Und da könnte man eine schöne Liste erstellen. Dürfen Christen Schnaps trinken? Dürfen Christen Schweinefleisch essen? Dürfen Christen rauchen? Dürfen Christen tanzen gehen? Dürfen Christen Ballerspiele am Computer machen? Dürfen Christen Bibi Blocksberg-Kassetten hören? Oder ihren Kindern erlauben, die zu hören? Dürfen Christen Heavy-Metal-Musik anhören? Vielleicht sogar Black-Metal oder Death-Metal oder was da alles gibt, falls es das noch gibt. Dürfen Christen AfD wählen? Es gibt solche Listen im Alten Testament, aber da sind die ganzen Sachen nicht drauf, fast alle nicht drauf, die ich jetzt gesagt habe, weil es sie damals noch nicht gab. Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder Versuche, solche Listen neu zu erstellen. Und die gibt es bis heute. Die gibt es in frommen Kreisen. Als ich im jungen Gemeindealter war, da gab es Listen mit Rockbands, die man als Christ nicht hören darf, weil die irgendwie satanisch sind oder mal solche Dinge geäußert haben, die für einen Christen nicht gehen. Und da gab es Diskussionen, darf es solche Listen geben? Und muss man sich an diese Listen halten? In frommen Kreisen gibt es solche Listen, aber auch in liberalen Kreisen. Da geht es dann um andere Dinge. Da geht es um Klimagerechtigkeit, um Dekolonialisierung und ähnliche Dinge, wo also auch Listen erstellt werden, was darf man als Christ, was darf man als Mensch, der ein guter Mensch sein will in dieser Welt, in dieser Zeit. Der Apostel Paulus lehnt solche Listen ab. Nicht nur, weil die Zeiten sich ändern und weil solche Listen ganz schnell wieder überholt sind, sondern auch, weil die Situationen verschieden sind, in denen solche Entscheidungen zu treffen sind, weil Menschen aus verschiedenen Situationen kommen und von daher Dinge mitbringen, die entweder für sie ganz selbstverständlich sind, dass sie zum Leben gehören, oder die sie gerade besonders massiv ablehnen, weil sie sagen, ich kenne das ja, ich komme ja daher. Und für andere Christen hat das einen ganz anderen Charakter. Ja, die Geschichten und Lebensgeschichten und Charaktere sind verschieden. Und man kann in einer solchen Liste unmöglich alles aufzählen, über was man nachdenken müsste. Sondern was einem hilft und nützt oder was einem schadet, einem selbst oder den anderen, das muss jeder selbst herausfinden für sich. Aber nicht aus dem Bauch heraus, wo man sagt, für mich ist das in Ordnung oder ich habe da ein gutes Gefühl dabei, sondern auch nicht nach Lust und Laune, sondern Paulus sagt, prüft das. Also nehmt das ernst, nehmt das nicht locker, macht euch wirklich Gedanken, wägt Informationen ab, wertet Erfahrungen aus, beurteilt die eigene Situation. Ich habe das mal an drei Beispielen rausgegriffen. Nicht, weil das die wichtigsten sind, sondern weil die mir in letzter Zeit öfters begegnen oder öfters begegnet sind. Das eine ist das Thema Alkohol. Es gibt viele Listen, wo Christen sagen, wo Leute sagen, Christen dürfen kein Alkohol trinken oder dürfen keinen hochprozentigen trinken oder ist doch völlig in Ordnung, kein Problem. Es geht aber um die Frage, ist das gut für mich? Nicht machen das andere, was empfehlen andere, sondern vor Gott zu prüfen, ist das gut für mich, so wie ich das gerade handhabe. Der Umfang oder überhaupt, was macht das mit mir, was kommt dabei raus? Bewirkt das für mich Gutes oder bewirkt das für mich nichts Gutes oder ist das neutral? Prüfen. Und ich habe in den letzten Jahren mehrere Leute auch kennengelernt, die das gerade frisch entschieden haben, gesagt, nein, ich höre auf, das ist nicht gut für mich. Ich lasse das komplett bleiben. Andere sagen, das ist eine schöne Sache und das gehört für mich einfach zum Leben und es gibt kein Problem damit. Nicht wichtig ist, an wem man sich orientiert, nicht wichtig ist, ob man sich vorstellen kann, wie das gehen soll, sondern wichtig ist, herauszufinden, ist das gut? Ist das gut für mich, so wie ich das gerade mache? Anderes Beispiel, Informationen. Zeitungen, die meisten, die haben gar keine mehr, die informieren sich im Fernsehen, im Radio oder im Internet. Hier geht es nicht nur um die Frage, ist das gut für mich, sondern auch, ist das die Wahrheit? Was ich da konsumiere, was ich in mich aufnehme, ist das wahr, ist das richtig? Oder lasse ich mich hier ganz stark beeinflussen an der Realität so knapp oder auch weit vorbei? Und da geht es nicht darum zu sagen, das Medium ist glaubwürdig, darauf kann man mich hundertprozentig verlassen und das ist nicht gut, das informiert mich schlecht. Das spielt auch eventuell eine Rolle, Erfahrungen, die man hat. Aber es geht darum, tatsächlich zu prüfen. Und es ist kein Informationsmedium so, dass man sagt, das kann man alles hundertprozentig ungefiltert übernehmen. Sondern alles ist vom Standpunkt mitgeprägt. Es gibt eine Auswahl von Informationen, die bestimmte Medien bringen. Manche machen das gezielt, um Meinungen zu beeinflussen. Andere machen es einfach, weil ihnen Dinge wichtig sind und andere nicht. Es gibt eine Grundanschauung, die dahinter steht. Und deswegen ist es wichtig, egal ob die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenmedien, ob Zeitungen, ob Internetkanäle. Es ist wichtig zu prüfen, auch zu vergleichen mit anderen Quellen, auch mit ganz anderen, die genau das Gegenteil sagen und der Sache auf den Grund zu gehen, was ist wirklich wahr. Ich kann auch sagen, es ist mir alles egal, aber spätestens wenn ich eine Wahlentscheidung fällen muss, muss ich informiert sein. Ich bin als Bürger in einem demokratischen Land verpflichtet, mich zu informieren, weil ich mitregiere, indem ich die Regierung wähle. Und deswegen prüft alles und behaltet das Gute im Blick auf Informationen, heißt das Richtige, die Wahrheit, das Ausgewogene, das, was mich informiert und damit instand setzt, zu entscheiden und Urteile zu fällen. Und ein drittes Beispiel, ganz heikel. Ich habe mal, damit man es gut erkennen kann, eins von meinen altersgerechten Handys mitgebracht. Das Thema Internetnutzung, Handy, Smartphone. Das sagen ja viele im Blick auf sich selbst und auch im Blick auf ihre Kinder, für die sie entscheiden müssen. Das ist doch völlig klar, das geht ja heute gar nicht anders. Paulus sagt, es geht nicht um die Frage, geht es anders? Auch nicht um die Frage, was sagt die Gesellschaft, was sagen die anderen? Sondern es geht um die Frage, ist das gut? Und nur diese Frage sollte uns leiten. Ist das gut, wie ich damit umgehe, wie ich meine Zeit einteile, was ich auch meinem eigenen Kind erlaube? Ich spreche da nicht als jemand, der Vorbild ist für andere und sagt, mach das so, wie wir es gemacht haben, sondern als jemand, der sieht, dass nicht alles gut ist, was da passiert, nicht nur wegen der Informationen, die kommen, das auch, sondern eben auch, weil es prägt, weil es Verhalten prägt, weil es die Zeiteinteilung prägt. Wir haben ein Riesenproblem, dass diese Geräte sich erweisen als Aufmerksamkeit-Absauggeräte. Und das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft, nicht nur bei Jugendlichen, aber je jünger die Menschen sind, die damit umgehen, umso mehr. Es geht nicht um die Frage für Paulus, was hätte ich gern? So soll jeder so machen, wie er es gern hätte. Auch nicht um die Frage, was sagen die anderen? Das beides sind für uns nicht die wichtigsten Kriterien als Christen. Was sagen die anderen nicht und was hätte ich gern, was gefällt mir auch nicht? Auch nicht, schaffe ich das? Viele würden ja sagen, Alkohol oder auch Handy, das schaffe ich gar nicht. Ich kann das nicht reduzieren oder ganz abstellen, das geht nicht. Das ist nicht die Frage, die wir uns stellen sollten als Christen, schaffe ich das, sondern was ist gut? Und was gut ist, dem sollten wir nachstreben und danach sollten wir entscheiden. Was ist denn gut? Jesus hat die Frage ganz einfach beantwortet. Niemand ist gut außer Gott. Und nichts ist gut außer dem, was Gott will. Und deswegen sollen wir uns die Frage stellen, will das Gott? Tut das meiner Beziehung zu Gott gut? Hilft mir das bei dem, was Gott mit mir vorhat? Das sind die Fragen, die wir uns stellen sollten. Hilft mir das bei dem, was Gott mit mir vorhat? Tut das meiner Beziehung zu Gott gut und will das Gott für mein Leben? Und diese Frage sollten wir uns als einzelne Christen stellen und auch als Gemeinde, als Ganze. Habt ihr mal Beispiele für die Gemeinde? Thema Liedgut. Die einen, die sagen ja, das ganze Gesangbuch gehört in den Eimer. Wo ist denn der Eimer eigentlich abgeblieben? Das ganze Gesangbuch gehört in den Eimer mit sämtlichen Liedern, die da drinstehen. Dankeschön. Die anderen sagen, wir brauchen nichts anderes außer dem Gesangbuch. Und im Gesangbuch auch immer unter jeder Rubrik nur die ersten 10 Lieder, weil sie sind nämlich die ältesten. Es geht nicht um die Frage, gefällt mir dieser Musikstil? Auch nicht um die Frage, lockt das neue Leute her, wenn wir andere Lieder singen oder so? Sondern es geht um die Frage, ist das gut für uns als Gemeinde, für unsere Beziehung zu Gott? Und eigentlich habe ich schon mehrmals betont, dass jeder eingeladen ist, mitzureden. Ihr habt alle die blauen Zettel dort liegen. Ich höre immer mal Beschwerden, wir haben wieder ein Lied gesungen, was gar nicht ging. Ja, was war denn das für Lied? Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Na, das nützt niemandem was. Ihr habt alle vor euch einen Kuli und einen Zettel, schreibt auf, Lied Nummer 425, Melodie, kennt kein Schwein. Manchmal merke ich, dann gehe ich durch und merke, singt gar niemand mit, wenn ich hier vorgehe. Dann schreibe ich mir die Nummer auch auf und streiche die aus meinem Repertoire. Als ich neu hierher gekommen bin, im letzten Jahrtausend, da habe ich der damaligen Organistin, der Frau Renner, ein Gesangbuch gegeben und habe gesagt, und den dicken Filzstift und habe gesagt, streichen Sie alle Lieder durch, die die Gemeinde nicht kennt. Das fand sie natürlich ein Sakrileg, mit dem Filzstift im Gesangbuch rummalen. Sie hat einen dünnen Bleistift genommen, hat überall ein kleines Kreuzel gemacht bei den Liedern, wo sie sagt, die kennt die Gemeinde. Viele von denen kann ich mir nicht mehr leisten, vorzuschlagen, weil jeder sagt, das kennen wir nicht. Aber ich habe das fortgeführt, wenn ich gemerkt habe, keiner singt mit. Wenn mir Leute gesagt haben, das Lied geht gar nicht, Melodie kennen wir nicht oder die Formulierungen, die sind ja völlig unverständlich, gestrichen. Und für mich gibt es noch ein drittes Kriterium, wenn der Inhalt nicht stimmt. Zum Beispiel singen wir zu Pfingsten, sei meines Herzens Gast. Können wir nicht singen, der Heilige Geist ist kein Gast, der soll wohnen und herrschen in meinem Herzen und nicht als Gast mal vorbeikommen und dann wieder davon gehen, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Also Sprache, Melodie, Inhalt. Und ich lade die Gemeinde ein, mitzumachen und zu sagen, das Lied wollen wir streichen, aber auch umgekehrt, wann singen wir endlich wieder mal Großer Gott, wir loben dich? Dann schreibt drauf den Zettel, Großer Gott, wir loben dich. In einem der nächsten Gottesdienste wird es eingeführt. Zweitens sollen wir prüfen die Verkündigung. Also was gepredigt wird. Nach der Lehre Martin Luthers ist die Gemeinde verpflichtet, die Predigt zu prüfen. Nicht war das interessant, nicht war das witzig, hat mich das gut unterhalten, sondern ist das auf der biblischen Grundlage, was gepredigt wird. Da ist die Gemeinde verpflichtet zu prüfen. Natürlich kann sie das nur, wenn sie die Bibel kennt. Eine Gemeinde, die selber die Bibel nicht liest und die nur ab und zu mal zum Gottesdienst kommt, kann die Predigt nicht prüfen. Aber es soll gemacht werden und ich freue mich, wenn mir Leute nicht bloß sagen, es war schön, Herr Pfarrer, am Ausgang, sondern dass sie da gesagt haben, das sehe ich anders. Von der Bibel her natürlich oder von meinen Erfahrungen als Christ. Die Gemeinde prüft die Lehre, ob sie bibelgemäß ist. Darum geht es sogar ganz konkret. Paulus schreibt, Weissagungen verachtet nicht, Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Wir werden manche sagen, das ist ja keine Weissagung, was da hier auf der Kanzel erzählt. Da hat er zu Hause den Text gelesen und sich Gedanken gemacht. Das Wort Predigt kommt von dem lateinischen Prädicare, und das ist die genaue Übersetzung des griechischen Prophetoien. Vorsagen, Gottes Willen heraussagen. Und wenn die Predigt keine Weissagung ist, dann ist er auch eigentlich überflüssig. Und wenn der Heilige Geist redet durch die Predigt, dann wird etwas bewirkt. Und deswegen sollten wir Weissagungen nicht verachten, auch nicht, wenn jemand sagt, der Herr hat mir gesagt das und das. Dann müssen wir das auch prüfen und nur wenn es gut ist behalten. Und genauso bei der Predigt. Es ist also nicht in Ordnung, wenn jemand sagt, wenn der Prediger kommt, dann gehe ich nicht. Dann verachtet man die Weissagung. Es könnte sein, Gott wollte dich genau an diesem Sonntag durch die Predigt von diesem Prediger, den du eigentlich langweilig findest, genau dich erreichen. Und deswegen, Weissagungen verachtet nicht, Predigten verachtet nicht, Worte, die andere Christen an dich richten, im Namen Gottes vielleicht, weil sie sich Gedanken machen um dich und um dein Leben, verachtet nicht, prüft es aber, nehmt es nicht einfach eins zu eins und sagt, das hat der Pfarrer gesagt, muss stimmen, sondern prüft es und behaltet es, wenn es gut ist, wenn ihr merkt, das kommt von Gott, das ist gut für mich, das ist richtig. Und was wir als Gemeinde planen, ich habe mal hier das Projekt von unserer Pfarrscheune mitgebracht. Unsere Pläne als Gemeinde sollen wir vor Gott prüfen. Ist das Gottes Wille? Ist das jetzt bloß, weil das andere Gemeinden auch machen? Ist das, weil jemand die Idee hatte und wir dem nicht sagen können, du, deine Idee ist scheiße? Oder ist es weil wir merken, das will Gott? Und ich denke, wir haben im Kirchenvorstand Erfahrungen gemacht, dass wir uns über Dinge, die eigentlich sehr gewagt waren, wie zum Beispiel die Pfarrscheune, einig waren und gesagt haben, ja, das machen wir, das wird gut, weil wir alle gemerkt haben oder übereingekommen sind, dass es Gottes Wille ist. Und dass es auch anders laufen kann, hat uns Gott gleich nach Abschluss der Pfarrscheune klar gemacht, indem wir mehrere Sitzungen über die Briefkästen vor der Pfarrscheune diskutiert haben und zu keinem Ergebnis kamen, mit dem alle zufrieden waren, sondern über das man jetzt noch sich aufregt, weil uns Gott einfach gezeigt hat, so läuft eine ganz kleine Sache wie ein Briefkasten, wenn ich das nicht selber führe. Also es geht um die Frage, ist das gut im Sinne von, kommt das von Gott? Wie prüfen wir das? Ich habe jetzt mal ein paar Prüfgeräte mitgebracht. Mal sehen, ob ihr die kennt. Was ist das? Weißt du, was das ist? Als ich noch auf dem Bau war, hieß das eine Wasserwaage. Was kann man damit prüfen?
Ob es gerade ist oder schräg.
Genau. Ob es also genau waagerecht ist, dann ist die Blase in der Mitte. Oder ob es genau senkrecht ist, dann ist die Blase hier in der Mitte. Meine Tochter hat sogar eine Wasserwaage, da kann man noch 45 Grad messen. Kann ich aber nicht, muss ich alles berechnen. Okay, kann man damit prüfen, was Gottes Wille ist? Nein. Außer wenn wir sagen, Gott will, dass es gerade ist. Was ist das?
Sanduhr.
Was kann man damit messen, prüfen?
Die Zeit.
Genau, habe ich heute früh gebraucht. Als all der Sand durchgelaufen war, war mein Frühstücksei fertig. Alle diese Dinge sind wichtig, um was zu prüfen. Aber es ist klar, dass man damit nicht prüfen kann, was Gottes Wille ist. Dafür brauchen wir etwas anderes. Hat jemand eine Idee, mit was man Gottes Wille prüfen kann? Das wäre schön, wenn Gott möchte, dass jemand nicht mehr Alkohol trinkt, dass ihm ständig die Flaschen runterfallen und kaputt gehen. Und so oft er Bier kauft, fällt der Kasten runter und pack, alle Flaschen kaputt. Aber so macht es Gott nicht. Er will auch, dass wir Entscheidungen treffen. Woher wissen wir das? Ich habe mal als erstes die Bibel. Die sagt uns, was Gott will. Gott, zum Beispiel die 10 Gebote, sagen uns klipp und klar, was wir machen sollen und was wir nicht machen sollen. Danach sollen wir uns richten und darauf sollen wir uns einlassen. Und deswegen brauchen wir die Bibel. Die 10 Gebote kommen auch aus der Bibel. Dinge, wo uns Gott sagt, was er möchte. Vieles von unserer Zeit steht da nicht drin. Handy oder Zeitung oder sowas steht da nicht drin. Aber es stehen die Richtlinien drin, die uns auch unser Gewissen prägen und unsere Überlegungen prägen und uns zeigen, auf was es ankommt, welche Kriterien wichtig sind. Aber die Bibel alleine, wenn das so wäre, würde ja ein Professor der Theologie am besten wissen, was Gottes Wille ist. Ist aber nachweislich nicht der Fall. Warum nicht? Weil zum Bibellesen noch etwas anderes gehört. Das hat Martin Luther schon gesagt, dass nur der Heilige Geist die Bibel öffnen kann. Und deswegen ist es wichtig, den Heiligen Geist zu haben und im Gebet Gottes Willen zu suchen. Also wir erkennen Gottes Willen auch, oder wir brauchen dazu, dass wir ihn fragen, dass wir ihn bitten, dass wir auf ihn hören und seinen Willen im Gebet erkennen, natürlich nicht ohne dabei die Bibel auch immer im Hintergrund zu haben. Paulus sagt aber, prüfet. Er spricht also nicht die einzelnen Christen an und sagt, jeder von euch soll prüfen, was für ihn richtig ist, was Gott für ihn will, sondern er redet die ganze Gemeinde an. Prüfet alles und behaltet das Gute. Und das erinnert uns daran, dass wir die Gemeinde brauchen. Dass keiner in seinem stillen Kämmerlein alleine entscheiden soll, die Dinge, die wichtig sind, für sich selbst oder auch für die Gemeinde. Ich könnte ja auch sagen, ich bete zu Hause, lese die Bibel, dann sage ich der Gemeinde, Gott will, dass wir ab nächstes Jahr das mit Gottesdienst oder mit den Anstellungen oder mit irgendwas so machen. Und dann sagen alle, ja, der Pfarrer hat es gesagt, wir machen das. Aber nein, die Gemeinde ist angesprochen und wir brauchen, um Entscheidungen zu treffen, die Gemeinde, die Gemeinschaft, dass andere mit uns nachdenken, mit uns beten, mit uns über die Bibel reden und wir gemeinsam auch zu Erkenntnissen kommen. Und das ist für mich, für wichtige Entscheidungen der Gemeinde sehr wichtig, dass der Kirchenvorstand zum Beispiel eine Einmütigkeit hat und wir gemeinsam erkennen, ja, das ist richtig. Und ich bin sehr dankbar, dass es immer wieder Leute gibt, auch im Kirchenvorstand, die bremsen, die sagen, fast alle sagen, ja, das ist gut, toll, machen wir so. Und dann sagt jemand, ich bin nicht so richtig überzeugt. Und dann ist es für alle sehr wichtig, darauf zu hören und zu sagen, okay, es gibt Bedenken, es gibt, und dass nicht alle sagen, naja, wenn jetzt drei sagen, ja, sage ich auch ja, obwohl ich im Bauch kein gutes Gefühl habe, sondern dass wir erkennen, führt uns Gott gemeinsam in die Richtung oder ist das bloß eine Idee von ein paar Einzelnen, die andere begeistern können. Ja, und das soll uns durch das neue Jahr leiten, dass wir jeder für sich selbst, für sein eigenes Leben, für sein eigenes geistliches Leben, wieder neu die Frage in den Blick nehmen, was will Gott, was ist gut für mich, was ist gut für die anderen in meiner Umgebung, wenn ich mich so verhalte, was ist gut, damit Gott das umsetzen kann in meinem Leben, was er mit mir vorhat. Und das immer wieder neu zu prüfen und auch gemeinsam als Gemeinde zu fragen, nicht bloß, was würden wir gerne machen, was wünschen wir uns, was wollen wir, sondern was ist Gottes Wille für uns als Gemeinde. Lasst uns da miteinander im Gespräch bleiben, im gemeinsamen Fragen und Hören und im Austausch. Selig sind, die Gottes Wort hören, die seinen Willen erkennen und tun.